Ganz Erfurt hasst die AfD. Das ist ja verrückt, Leonie. Einfach, also Erfurt, Thüringen, ist das nicht eigentlich, sind die nicht eigentlich alle rechts da? Ist es nicht irgendwie eher die AfD-Hochburg schlechthin?
Ja, hört man oft so, ne?
Ja.
Also ich war bei den Demos gegen den AfD-Parteitag im Juli in Erfurt.
Mhm.
Und ich habe schon eine andere Stimmung mitgekriegt, wie man gerade gehört hat.
Okay, sehr nice.
Aber vielleicht, bevor wir da weiter drüber reden, erstmal herzlich willkommen zurück, Freddy.
Ja, stimmt. Ich war jetzt lange nicht mehr im Podcast. Ich glaube, meine letzte Folge war im Januar. Ich war jetzt zwischendurch lange weg.
Habe ich dich heimlich ersetzt?
Hat Leonie mich heimlich ersetzt, ja. Und deswegen, stimmt, das ist auch unsere erste Folge, die wir beide zusammen aufnehmen. Übrigens ohne Thomas, dem haben wir nicht verraten, dass wir heute aufnehmen. Nee, der gönnt sich heute mal eine Pause. Ist dann bestimmt bei den nächsten Folgen wieder mit am Start. Genau, und es ist auch insofern eine kleine Premiere, dass wir das tatsächlich face-to-face gerade aufnehmen. Das heißt, es wird weniger unangenehme, seltsame stille Pausen geben, weniger unangenehmes, wir reden gleichzeitig aufeinander ein, also je nachdem, wie hitzig die Themen werden vielleicht.
Hoffentlich.
Genau, deswegen auch, wir haben unser kleines Setup hier bei mir in meiner Leipziger Wohnung gerade aufgebaut. Wir hoffen, dass es alles gut funktioniert und dass es nicht zu verwirrend ist, aber genau, das ist jetzt so unser kleines Setup hier. Wir nehmen übrigens die Folge auch am 25. August auf, am Dienstag. Also das nur so als Info. Falls jetzt am 26. August die Welt untergeht, können wir das nicht berücksichtigen.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Okay, nochmal zurück zum Thema Erfurt. Also diese schönen Soundschnipsel, die du da gerade eingespielt hast. Du hast ja, ich kann da schon mal so viel spoilern, ja noch ein paar mehr Soundschnipsel mitgebracht, die wir jetzt im Laufe der Folge uns zusammen auch noch anhören können und ein bisschen drüber reden können. Mit sehr vielen Leuten da, mit Volksverpetzer-Fans oder zum Teil auch einfach mit Leuten, die da auf dieser Demo waren, diskutiert. Und ich hatte das ja am Anfang so ein bisschen, ja, zynisch, ironisch gesagt, der rechte Osten, Thüringen, Erfurt. Das ist ein Thema, über das wir heute auch im Podcast ein bisschen sprechen wollen. Ich muss da nur ganz kurz mal, ich als kleiner Data-Freak, muss da mal kurz sagen, so, gerade für Erfurt stimmt das eigentlich auch überhaupt nicht so. Ne? Ich habe mal die Zahlen rausgesucht bei der letzten Bundestagswahl. Da gibt es den Wahlkreis Erfurt, Weimar, Weimarer Land 2. Das ist quasi Erfurt und Weimar und das dazwischen. Also ist sogar noch ein bisschen weniger urban als jetzt nur Erfurt geprägt. Und da hatte zum Beispiel Rot-Rot-Grün 41,4% und die AfD nur 27%. Also auch da gibt es ein deutliches Übergewicht von Menschen, die sogar eher Parteien links damit wählen. Da habe ich die CDU jetzt noch gar nicht mit drin. Im Vergleich zur AfD, auch wenn das immer ein bisschen untergeht, wenn man nur so eine große blaue Landkarte für 3 Sekunden in der Tagesschau sieht. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, Leonie, dass du da mal persönlich hingefahren bist, einfach mal dir das angeschaut hast vor Ort. Und ja, willst du mir noch ein bisschen von deinen Eindrücken erzählen? Wie war das so, mit den Menschen dort zu sprechen, dort die Stimmung, die Atmosphäre?
Ja, ich bin ja nicht mal persönlich hingefahren. Ich habe ja bis vor kurzem noch in Erfurt gelebt.
Stimmt, ja, das war, du bist nur mit der Straßenbahn wahrscheinlich oder so. Ja,
mit dem Fahrrad morgens um 4. Genau, und demnach habe ich Erfurt natürlich auch schon immer ganz anders erlebt. Und an dem Tag ganz besonders, weil natürlich nicht nur Erfurter und Erfurterinnen auf den Straßen waren, sondern aus ganz Deutschland Menschen nach Erfurt gekommen sind. Die habe ich dann auch gefragt, was sie so hertreibt und was sie dazu bringt, sich zum Beispiel auf die Straße am Guthaer Platz zu setzen. Also vielleicht so ganz kurz zum Einordnen. Die AfD hatte ihren Parteitag oben an der Messe, das ist ein bisschen auf dem Berg. Und am Parkplatz neben der Messe war die große Kundgebung, wo 2 riesige Demos hingezogen sind. Es gab rund um Erfurt Blockaden von Widersetzen an Autobahnen und so. Und es gab dann eine Blockade, die auch speziell war für Leute, die eben aus der Stadt gekommen sind. Und die haben sich am Guthaer Platz, da wo dann die Straße hochging zur Messe, hingesetzt. Und da habe ich eine Demonstrantin gefragt, warum sie da ist. Das war ihre Antwort.
Ich bin heute hier, weil wir den AfD-Parteitag verhindern wollen und alles möglichst gut blockieren wollen, damit die Rechten gar keine Chance haben, sich noch mehr Fiesheiten und Gemeinheiten, die nur die Bevölkerung schikanieren sollten, sich auszudenken.
Ja, ich finde Fiesheiten und Gemeinheiten, das passt eigentlich, das fasst das Wahlprogramm ganz gut zusammen eigentlich. Ja.
Ja. Ja, und andererseits, also es waren eben Menschen, die aus ganz Deutschland gekommen sind, aber mir wurde von Lena von Widersetzen, die zum Presseteam gehört, auch erzählt, dass es eben auch sehr viel Rückhalt aus der Stadt gab und das erzählt sie am besten auch einfach selber.
Es sind Menschen aus über 80 Ortsgruppen deutschlandweit, aber auch super viele ErfurterInnen. Es gab ja in Erfurt sehr viele Haustürgespräche, Stadtgespräche. Die Stadtbevölkerung hat sehr deutlich gezeigt, wir haben keinen Bock auf die AfD und sie haben dafür umso mehr Bock auf unseren Protest.
Und ihr müsst euch jetzt sicherlich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass es immer ziemlich laut im Hintergrund dieser Memos ist, weil natürlich also es war einfach überwältigend, was los war. Es gab auch noch eine Demonstrantin aus Thüringen, die das auch sehr gut zusammengefasst hat.
Das mag vielleicht ein Ort sein, an dem die Hoffnung besteht, ja, dass die AfD hier weniger Widerstand erlebt. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, das verfängt nicht. Sondern wir sehen ja, es stehen hier viele, viele Menschen zusammen. Tausende von Menschen. Und es werden mehr.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Es werden sich jetzt vielleicht Leute, wir sind jetzt 5 Minuten im Podcast drin, auch ein bisschen fragen, okay, du warst im Juli in Erfurt, cool, willst du einfach nur flexen, dass du da Leute interviewt hast? Wahrscheinlich ein bisschen schon.
Es war schon sehr cool und ich bin um 3 Uhr morgens aufgestanden, um mit dem Fahrrad nach Erfurt reinzufahren.
Ich finde, das hat auch durchaus Respekt verdient an der Stelle.
Aber es ist darüber hinaus auch wichtig.
Es ist auch darüber hinaus natürlich wichtig und wir reden, das können sich wahrscheinlich viele Leute vorstellen, wenn sie jetzt den Podcast live hören, wir reden jetzt gerade darüber, weil eben in wenigen Wochen in Sachsen-Anhalt und dann kurz danach auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin gewählt wird. Und es wird jetzt gerade medial einfach auch sehr viel darüber diskutiert, was wird die AfD alles machen, wenn sie da irgendwie an die Regierung kommt, was wird sie mit der Macht anfangen. Auch wir beim Volksverpetzer, wir schreiben ja auch immer wieder darüber, wir haben auch davor gewarnt, wir haben zum Beispiel diese Flyer-Aktion gemacht, wo wir viele zehntausende Flyer überall in Sachsen-Anhalt verteilt haben, wo wir eben genau das den Leuten nochmal zeigen wollen. Was macht die AfD eigentlich, wenn die jetzt hier vor Ort regiert, was bedeutet das für mich persönlich? Wir wollen aber so ein bisschen, wir wollen auch ein bisschen einen kleinen Schritt nochmal zurücknehmen heute, dafür ist dieses Podcast-Format immer ganz angenehm. Und auch mal ein bisschen über die Berichterstattung, über die Themen, um die es da geht, auch über dieses ganze Ostdeutschland-Thema, was da immer so ein bisschen mitschwingt, drüber zu reden, weil es wird ja immer, es ist immer so ein Ding, es wird über Ostdeutschland ja immer so ein bisschen gefachsimpelt, wenn da gerade eine Wahl stattfindet. Ne? Das kann man ja richtig schön fast schon nachverfolgen, wie viele Beiträge es zum Thema Ostdeutschland gibt. Das geht immer hoch, wenn irgendwo gewählt wird, weil dann wieder alle Leute sich die Umfragen anschauen und sagen, oh, da sind ja die ganzen Nazis wieder am Start. Wir werden auch zu dem Thema, vielleicht ganz kurz, wir werden ganz oft über Ostdeutschland sprechen. Aber es ist wirklich ganz wichtig, dabei im Kopf zu behalten, Ostdeutschland ist nicht eine Masse. Es ist einfach, es fühlt sich richtig dumm an für mich, das zu sagen, aber es ist wirklich, das geht so oft unter. Es ist kein homogenes Gebiet. Du kannst in irgendwelchen linken Szenevierteln in Leipzig oder Dresden hocken. Du kannst in irgendwelchen Dörfern sein, die in der Hand von Neonazis sind und du kannst auch in ganz viel irgendwo dazwischen sein, was einfach ganz normale, bisschen verschlafene Kleinstadt ist und da einfach die Leute so ihr Ding machen. Das ist ein sehr divers und das macht einen riesen Unterschied, eben ob du in einem Café in der Leipziger Südvorstadt sitzt oder eben irgendwo auf einem Marktplatz in der Kleinstadt. Das sind halt einfach ganz andere Welten, die unter diesem Begriff Ostdeutschland nicht so schön zusammengefasst runterpassen, wie man sich das vielleicht manchmal auch vorstellt.
Ja, also man kann sicherlich schon alleine darüber lang philosophieren, wie Ostdeutschland als Begriff überhaupt so eine Konstruktion ist.
Ja.
Wir müssen ihn jetzt natürlich nutzen, weil es diese Konstruktion gibt und weil über Ostdeutschland als dieser Begriff gesprochen wird.
Genau. Ja, und ich meine, weil natürlich auch ostdeutsche Identität ja irgendwo auch in dem Sinne real ist, dadurch, dass über sie gesprochen wird, nehmen Menschen diese Identität an. Aber es ist trotzdem auch immer uns wichtig, dass wir das nicht so komplett unkritisch einfach nur kopieren, sondern eben auch darauf hinweisen, dass man das so auf dem Schirm hat. Und dass eben Ostdeutschland auch nicht nur einfach heißt, da wo viel AfD gewählt wird, es wird zum Beispiel in Ostdeutschland ist zum Beispiel auch die Linke stärker als in den westlichen Bundesländern immer schon und auch heute noch. Und es regieren in den Bundesländern trotzdem einfach auch CDU und SPD, also was das angeht, auch gar nicht so groß anders als in vielen westdeutschen Bundesländern. Auch wenn es da schon noch Unterschiede gibt, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und eines der häufigsten Narrative, und vielleicht kriegen wir damit gleich den Bogen wieder zurück zu deiner Demo-Erfahrung, ist halt so ein gewisser, also ich nenne das immer AfD-Doomerism, also dieses AfD-Weltuntergangsszenario, so im Sinne von, die AfD wird früher oder später in Ostdeutschland einfach regieren. Es sind alle sind ganz rechts und die Leute wollen das dort einfach so. Es wird eine AfD-Alleinregierung geben und dann ist es halt einfach so und dann müssen sie halt sehen, wie sie bleiben, so dieser Weltuntergangszynismus. Und so ein bisschen eine krasse Downside davon ist ja natürlich auch, dass das eben genau das, was du so viel beobachtet hast in Erfurt im Juli, diesen Widerstand und diesen Kampf gegen Rechtsextremismus, der ja tief verankert ist im Osten auch, dass der dadurch komplett unsichtbar gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall. ich hatte gerade irgendwie noch einen Gedanken. Ach so, genau, in diesen Doomerism kommt dann halt gerne auch immer noch, finde ich, sogar so ein richtig perfides, das haben sie sich dann verdient. Teilweise irgendwie so Kommentare, ja, dann bauen wir einfach eine Mauer um Ostdeutschland und dann können die da wieder in ihrer Diktatur leben. Also so Sachen, wo man sich wirklich fragt, also und das kommt von Menschen, die so, von denen man ausgehen kann, dass sie die AfD wirklich hassen. Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir so, also solche antifaschistischen Freunde brauchst keine Feinde, wenn du solche Freunde hast.
Ja, was machen diese Leute dann mit uns, wenn es wirklich so weit kommen sollte, wenn die jetzt schon uns so aufgeben? Ne?
Ja, und also sich mal irgendwie zu überlegen, wie viele Menschen nicht die AfD wählen und unterstützen. Und
wie viele aktiv dagegen auch kämpfen halt, das ist ja auch das.
Genau, so, jetzt komme ich wieder zurück zum aktiven Kampf, der eben halt aber durch solche Narrative halt auch total unsichtbar gemacht wird, weil eben immer eben über Ostdeutschland als diese homogene Masse, die alle AfD wählen, gesprochen wird und die es damit dann eben halt auch alle gleichermaßen verdient haben, irgendwann ihre Regierung zu bekommen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie im Auftrag vom MDR, die letztes Jahr ergeben hat, dass sich die Berichterstattung über Ostdeutschland auch total generell sehr problemfokussiert ist und Rechtsextremismus fokussiert. Ein Großteil der Presseartikel fokussiert sich sowohl so auf diese Themenkomplexe Rechtsextremismus, Rückgang und Mangel, Protest und Machtlosigkeit. Mhm. Wenn man sich das so anschaut, dann ist man ja ganz schnell bei diesem Bild vom rechtsextremen Ossi, der nur jammert.
So Problemzone, ja.
Und wo irgendwie alles den Bach runtergeht. Ja, so. Ja. Und das hat sich sogar seit 2015 im Vergleich zu dem Zeitraum 1990 bis 2015 noch verstärkt. Gerade eben mit Aufkommen der AfD.
Ja.
Und dabei wird halt völlig unsichtbar, dass es ja total viel Widerstand gegen Rechtsextremismus in Ostdeutschland gibt und total vielfältigen und auch nicht einfach nur, was ja auch gerne aufgemacht wird, entweder sie sind total rechts oder sie sind total links und dann kloppen sie sich, sondern verschiedenste Arten von Widerstand und verschiedenste Arten von zivilgesellschaftlichem Engagement. Und nicht nur direkter Widerstand sozusagen gegen Rechtsextremismus, sondern auch ganz viele Initiativen, die sich gegen diesen Verlust von Infrastruktur, gegen diese anderen Probleme, über die eben so viel berichtet wird. Wenn man, also ich habe jetzt 2 Jahre lang für Lokalzeitungen in Thüringen gearbeitet und wenn man Lokalzeitungen liest und sich mit Lokalzeitungen beschäftigt, dann liest man ganz regelmäßig von diesen so wichtigen kleinen Gruppen, die jeden Tag irgendetwas machen, damit alte Menschen zum Arzt kommen, damit sich irgendwie was tut, damit was Neues aufgebaut wird, was ja auch so grundlegende Basisarbeit gegen Rechtsextremismus ist, damit es da gar keinen Boden für gibt. Aber in allem, was dann über die Thüringer Allgemeine hinausgeht, kommt das irgendwie dieses Narrativ überhaupt nicht an, dass diese tägliche Arbeit, die auch sehr, also sehr, sehr wichtig ist und so sehr kleinschrittig halt einfach vorangeht. Und eigentlich könnte man sogar argumentieren, dass die Ostdeutschen mehr Erfahrung mit Widerstand gegen Rechtsextreme haben als die Westdeutschen. Das hat zum Beispiel Sinan gesagt, den ich bei der Kundgebung, also da, was ich vorhin meinte, auf diesem Parkplatz neben dem AfD-Parteitag, den habe ich da getroffen und er hat Folgendes gesagt.
Ich denke auch, dass die ostdeutschen Linken, glaube ich, auch eigentlich mehr Erfahrung damit haben, tatsächlich gegen Nazis zu kämpfen oder den Widerstand zu leisten. Wenn wir jetzt, also in unserem Alter, also 25, im Westdeutschen aufgewachsen sind, waren da Konservative, aber es waren nicht unbedingt wirkliche Skinhead-Nazis oder was auch immer. Und das heißt, ich denke, dass da Linke hier eigentlich mehr Erfahrung haben und mehr wissen, was sie tun im Zweifelsfall, wenn es dann um antifaschistischen Widerstand geht.
Ja, also denke ich auch auf jeden Fall, dass das ein guter Punkt ist. Ich glaube, so ein bisschen liegt es natürlich auch nicht auch daran, dass so Politisierung dann auch ein bisschen anders funktioniert, wenn du halt einfach damit aufwächst, wenn schon in der Schule immer die Rechten den Ton angeben, wenn es irgendwie dann, also wie ich es auch erlebt habe, dann in der 10. Klasse einfach mal cool ist, dich mit dem Hitlergruß zu begrüßen oder sowas, dann ist das natürlich, dann hast du ja irgendwie, kommst du dann dazu, dass du dich in irgendeiner Form dazu positionierst und das ist nicht so, dass es dann, was ja bei vielen Menschen dann eher so im Studium mal passiert, dass man sich dann mehr damit beschäftigt, das passiert dann gar nicht mehr, das passiert alles viel früher und das ist alles auch sehr viel mehr gar nicht so, ich möchte jetzt Antifaschist sein, weil ich das gerade irgendwie cool finde oder weil es ein bisschen hip ist, sondern es ist einfach so, ich bin halt entweder Antifaschist oder ich halte mein Maul oder ich bin einer von denen so.
Ja.
Und das ist halt, das hat glaube ich schon nochmal einen anderen Vibe und einen anderen strukturellen Hintergrund auch, ja.
Ja. Ja, und also irgendwo kommt dieses Bild natürlich auch von den Baseballschlägerjahren in den 90ern und wo ja auch irgendwie ganz wichtig ist zu erwähnen, dass da auch einfach westdeutsche Nazis Ostdeutschland so als Ressource entdeckt haben für ihre Ideologie.
Ja. Darf ich ganz kurz da rein? Ja. Sorry, da fällt mir gerade das perfekte Beispiel ein. Hätten wir nicht abgesprochen, sorry. Aber vor ein paar Jahren habe ich ja auch in Chemnitz gewohnt. Und gerade Chemnitz ist das perfekte Beispiel dafür. Das war ja so 2018 rum. Wenn du von Chemnitz gehört hast, hast du da deswegen davon gehört, weil da Nazis sind. Diese ganze Chemnitzer Nazi-Gruppe, das sind alles oder fast alles ehemalige Nazis aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, glaube ich vor allem, die dahin gezogen sind, weil sie eben das als einen guten Boden, um ihre nationalsozialistischen Projekte da aufzubauen, weil sie halt in Dortmund zu viel Widerstand bekommen haben. Und weil sie, und war das gar nicht so groß beachtet. Die sind da halt hin, haben da ihr Ding gemacht. Hat ja Chemnitz in Sachsen, wen juckt das? Aber dann auf einmal, als dann eben diese Ausschreitung kam, das ist ja alles auf diesen Strukturen gewachsen. Das sind ja alles Vernetzungen, die dadurch entstanden sind bei den Leuten. Das ist ein Selbstbewusstsein, was bei denen entstanden ist. Und deswegen nehme ich das immer sehr gerne als eines Beispiel dafür, auch nicht das einzige natürlich, aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Ja, also das aktuelle Beispiel dafür wären ja so die Höckes, die irgendwie aus dem Westen kommen und sich dann da irgendwie im thüringischen Eichsfeld niederlassen.
Ja.
Naja, und dann haben sich halt die ersten staatlich geförderten Programme auch nicht, also generell hat sich natürlich erstmal da Strukturen gebildet und auch die ersten staatlich geförderten Programme gegen Rechtsextremismus kamen dann vor allem in Ostdeutschland auf. Mhm. Ein gutes Beispiel ist, dass die Beratung für Gewaltopfer und die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus seit 2001 in Ostdeutschland vom Familienministerium gefördert wird und in ganz Deutschland erst seit 2007, mhm. was auch irgendwo auf meiner Meinung nach eine Unterschätzung des Rechtsextremismus im Westen hindeutet, dass man erstmal meinte so, oh je, jetzt da muss man sich erstmal um Ostdeutschland, 6 Jahre lang dachte man irgendwie, da muss man sich jetzt erstmal um Ostdeutschland kümmern.
Und 6 Jahre 2001 bis 2007 ja auch, das war ja unmittelbar nach der Zeit der NSU-Morde zum Beispiel, mhm. das war ja war die Zeit, wo das auf jeden Fall auch nötig war. Ja.
Und das heißt, es gibt aber auch auf jeden Fall dementsprechend eine über 30-jährige Erfahrung in Ostdeutschland für zivilgesellschaftliche, antifaschistische und antirassistische Initiativen. Und ich habe auf jeden Fall schon auch in den Recherchen mehrfach das Argument gehört, dass man sagen kann, dass das ist auf jeden Fall eine Ressource in Ostdeutschland, mhm. die sich über Jahre aufgebaut hat und die sich natürlich durch auch diesen extremen Druck entstanden ist. Und von diesen Erfahrungen kann die westdeutsche Zivilgesellschaft, von denen hätte sie schon sehr lange profitieren können, weil es gibt eben die ganzen Nazis, die aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen sind, sind ja auch nicht irgendwie so gespawnt und dann nach in Osten gekommen. Aber gerade erst recht, heutzutage kann man davon eigentlich wahrscheinlich sehr viel lernen im Westen. Und das hat auch Jutti gesagt. Jutti kommt aus dem Eichsfeld und hat bei der DGB-Demo in Erfurt im Awareness-Team mitgeholfen. Und sie hat Folgendes gesagt.
Na, ich glaube, wir sind schon irgendwie erfahrener und haben so sehr viele verschiedene Taktiken irgendwie, um uns zu wehren und irgendwie auch was gegen so Jungfaschismus zu tun oder generell so faschistische Strukturen. Ich glaube aber, dass so die Dynamiken in Westdeutschland teilweise anders sind. Das heißt, man kann schon irgendwie so Skillshare betreiben und sagen, hey, das hat vielleicht bei uns gut funktioniert. Ich glaube, man kann es aber nicht irgendwie 1:1 übertragen. Aber der Austausch ist eben wichtig, weil man jetzt auch merkt, dass irgendwie so diese rechtsextreme Welle so ein bisschen überschwappt einfach. Man hat es ja auch neulich in Göttingen gesehen, wo auch ein Antifaschist angegriffen wurde. Und ich glaube, da ist es schon sinnvoll, dann irgendwie auch zu gucken, wie ist es in Thüringen, dass er direkt dran grenzt, wie kann man damit umgehen und irgendwie sich so gegenseitig unterstützen.
Ja, also sie spricht ja eben auch so diese verschiedenen Dynamiken an und da ist sicherlich ein größerer Teil davon, das, was wir gerade gemeint haben, dass es auch irgendwie so Nazi-Tourismus und dann nicht nur Tourismus, sondern die sind dann leider da auch geblieben.
Und auch, dass die rechtsextreme Szene von West- und Ostdeutschland schneller zusammengewachsen ist als das Land an sich. So, das ist so ein bisschen ein Ding, dass die sich quasi schon viel schneller als Gleichberechtigte wahrgenommen haben, dass die das viel schneller erkannt haben als eine Chance. Ja. Als dieser Prozess, der im Gesamtdeutschland ja eigentlich immer noch so ein bisschen vor sich hinschleppt. Oder ja, je nachdem in welchem Gebiet, aber.
Und das schafft die AfD ja auch aktuell total, ich habe das jetzt schon ein paar Monate her, aber über das Thema so die blauen Karten, wo Ostdeutschland immer so blau ist und die AfD wirbt aktiv mit solchen Karten und die spielen ganz bewusst damit, dass sie doch in Ostdeutschland schon so akzeptiert sind.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es ist halt auch, das war so ein kleines bisschen schwang das auch mit in den Aussagen der letzten beiden, die wir jetzt gerade hatten. Es geht halt auch dann nicht nur darum zu sagen, ich möchte jetzt einfach aus einem Interesse heraus oder aus einer politischen Haltung heraus die Ostdeutschen verstehen, sondern es hat schon auch einfach, steigender Rechtsextremismus ist ein gesamtdeutsches Problem. Das gibt es überall in Deutschland und im Osten ist das immer noch ein bisschen präsenter, da können wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Aber das erstmal überhaupt sich damit zu beschäftigen, ist nicht das, was man mal macht, weil man gerade das Gefühl hat, man will gerade mal irgendwie sein großes Herz für Ostdeutsche zeigen, sondern das ist einfach was wichtig ist, um zu verstehen, wie sich die gesamte Gesellschaft in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Teilen Europas entwickelt gerade. Das ist ein Thema, was jetzt nicht einfach nur so irgendwie mal in einer Randspalte diskutiert werden sollte.
Absolut. Und ja, eben wie du vorhin auch gesagt hast, gerade wenn man in Ostdeutschland irgendwie aufgewachsen ist oder lebt, dann ist es halt nicht irgendwie so ein lustiges Thema, das man sich mal aussucht, sondern es ist einfach halt, es geht ja um die Lebensrealität von Menschen.
Und deswegen ist es auch oft verbunden mit so irgendwelchen scheinbar random Initiativen, weil es halt nicht so ist, dass es eine Initiative gegen Rechtsextremismus, sondern immer, wenn du dich irgendwie zivilgesellschaftlich organisieren willst, selbst wenn du vielleicht selbst gar nicht so dieses Politische eigentlich gar nicht so machen willst, aber sobald du anfängst, irgendwelche Aktionen da zu machen, die in irgendeiner Form zu bunt oder zu positiv gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund sind, wirst du zur Zielscheibe von dem Ding. Dann, dann passiert es eben auch, dass dann, keine Ahnung, ich komme aus dem Raum Meißen, da gibt es die Initiative Buntes Meißen, die haben halt regelmäßig irgendwelche, also bis zu Brandanschlägen hin oder irgendwelche Sachen an ihre Zäune da geklatscht und sowas. Also das selbst wenn du jetzt gar nicht sagst, hier, wir sind jetzt aktiv gegen die AfD, selbst dann du wirst so schnell zur Zielscheibe und du kommst gar nicht drum herum, dich in irgendeiner Form mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist halt auch alles wieder, das wird alles dann unsichtbar gemacht, indem eben, wenn dann eben in der überregionalen, in der deutschlandweiten Presse dann eben nur dann gefragt wird, warum wählen die denn die AfD? Und warum macht die AfD denn das? Und was macht die AfD? Und wie wisst die AfD? Und wie sagen die anderen zur AfD? Sowas geht halt komplett unter.
Und gerne auch kritisiert an der Berichterstattung ist ja dann, dass es tatsächlich dann ein Osttourismus, den so RedakteurInnen aus westdeutschen Redaktionen machen, habe ich auch mitbekommen in der Zeit. Ja. So Sachen, die wirklich teilweise unangenehm sind. Also Leute, die irgendwie aus Hamburg oder Köln oder so anreisen, sich dann irgendwie nach den großen Aufreger-Stories suchen, sich nach so jeden Neonazi in irgendeinem Kaff ausbuddeln, der möglichst dramatische, möglichst schlimme Aussagen trifft.
So Hitler-Bilder im Wohnzimmer hängen hat.
Genau. Und dann noch mit ein paar Leuten reden, die auf der Straße, warum die AfD wählen. Und dann gehen sie einfach wieder, hinterlassen so ein Dorf, das dann in der Presse als irgendwie das Nazi-Dorf dasteht und beschäftigen sich eben weder wirklich, also im besten Fall haben sie dann mal noch mit jemandem von so einer Initiative gesprochen, der dann auch sagt, wie schlimm alles ist. Und im Endeffekt ist es auch einfach keine gleichberechtigte Berichterstattung, so dass man sagen kann, okay, es passiert das Gleiche, wie wenn irgendwo in Westdeutschland halt viel AfD gewählt wird. Das ist nicht so richtig vergleichbar, wenn man ansonsten nie über diese Orte berichtet, sich nicht wirklich mit ihnen und ihrer Geschichte beschäftigt, aber man kommt an, wenn es Aufregerthemen gibt.
Genau, das ist auch wieder dieses Thema von, dass eben nur gewisse Sachen sichtbar gemacht werden und dass eben, ja, wieder wie in Chemnitz zum Beispiel kaum darüber diskutiert wird, was dieser Strukturwandel, der mehrfache Umbruch, den Chemnitz hatte und sowas damit macht. Aber sobald da irgendwelche Faschos irgendeine Scheiße machen, reden auf einmal alle über Chemnitz. Und na klar entsteht dann der Eindruck von vom rechten Osten. Ja. Zu diesem Thema unsichtbar machen, das ist für mich persönlich auch ein sehr wichtiges Thema, deswegen will ich darüber reden. Du hattest dazu auch noch einen kleinen Soundschnipsel, glaube ich, vorbereitet mit einem relativ prominenten Demo-Teilnehmerin, die auch so dieses Thema, das sich eben ja mit der Unsichtbarkeit von ostdeutscher Identität oder von ostdeutscher Realität beschäftigt hat.
Genau, ich hatte ein einziges Interview, das ausgemacht war vorher, wo ich einen Termin hatte. Weil
deswegen warst du da und dann war auf einmal die Demo um dich rum.
Und dann war ich ganz überrascht und habe angefangen, mit Leuten zu reden. Ja. Nee, Luisa Neubauer ist auch aufgetreten bei dieser Kundgebung. Und wir hatten eben irgendwie vorher ausgemacht, dass wir mal kurz quatschen können. Und sie kommt ja aus Westdeutschland, aus Göttingen, glaube ich.
Ich weiß nicht genau, aber auf jeden
so
Fall.
So die Ecke. Ja. Und sie hat dann erzählt, wie sie eben das Thema, wie Ostdeutschland dargestellt wird, so erlebt hat in ihrer Kindheit und Jugend.
Wenn es überhaupt was gibt, dann schäme ich mich eigentlich dafür, dass wir, wenn wir in Ostdeutschland, also als in der westdeutschen Schulbildung, haben wir jetzt nicht über die Biografien und Kränkungen einer ostdeutschen Gesellschaft gesprochen. Wir haben nicht über die Lebenserfahrung gesprochen, nicht über auch das zivilgesellschaftliche Wissen und Können, was dort stattfindet, was uns ja auch heute total helfen kann, der Widerstand, der dort geleistet wurde gegen Unterdrückung. Das ist ein solcher Schatz, der bis heute diskriminiert und weggenuschelt, weggeschoben und unsichtbar gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall auch sehr interessante Perspektive nochmal. Ich glaube, so ein bisschen, was ich so ein bisschen eingrenzen muss, ist, also dieses selbstkritische, dieses bewusst selbstkritische mit der westdeutschen Schulbildung. Es ist jetzt nicht unbedingt so, ich will nicht sagen, dass es in zumindest in meiner persönlichen, die ja auch eine ostdeutsche Schulbildung ist, die DDR jetzt die ganze Zeit Thema war, dass es da super intensiv diskutiert wurde. Natürlich war es, also hat dann in der Oberstufe diskutiert man dann halt quasi viel über diese Ost-Westdeutsche und da liegt sicherlich dann schon ein bisschen mehr Schwerpunkt noch auf DDR und man hat auch dann die Chance, dann mal irgendwie sich irgendwelche Sachen auch vor Ort anzuschauen. Also ich erinnere mich noch, wir waren da in diesem Stasi-Gefängnis in, wie heißt das in Berlin? Ich glaube, Hohenschönhausen. Und da haben wir dann auch mit Zeitzeugen geredet und sowas. Das war natürlich nochmal, da lernt man das schon nochmal auf eine andere Art und Weise zu verstehen, das Ganze. Aber ich sage jetzt mal diesen Aspekt, den sie angesprochen hat, mit was die Zivilgesellschaft, was das für eine Bedeutung hat und so weiter. Das ist auch was, das kriegt man nicht unbedingt so aktiv in der Schule mit. Aber natürlich, wenn man als Kind ostdeutscher Eltern aufwächst, ist das ja einfach die Realität. Ja, ich meine, wie viel man das jetzt in der Familie reflektiert und diskutiert, ist auch nochmal sehr unterschiedlich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dass das zumindest in irgendeiner Form existiert, sei es nur einfach irgendwie so ein wütendes Untergrundgrummeln oder sei es eine aktive Auseinandersetzung oder wie auch immer, das ist ja Realität einfach. Und da kommt man, ist auch wieder so ein Ding, das ist nicht, was man irgendwann mal entscheidet, man beschäftigt sich mal mit dem Thema, sondern es ist irgendwie da und man muss irgendwie eine Auseinandersetzung damit finden. Aber insgesamt stimmt das schon natürlich auf jeden Fall sehr, dass da auch viel Wissen einfach gar nicht existiert bei vielen Menschen. Auch gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil es irgendwo strukturell nicht gelehrt wird irgendwo, wenn man es nicht lernt.
Ich glaube auch, jetzt auch aus eben einer Perspektive von einem westdeutschen Aufwachsen und Schulzeit, dass das auch daher kommt, also dass sie sich auf Schule bezieht, weil das überhaupt das Einzige ist, wo man sich dann vorstellen kann, dass man da doch mal drüber hätte sprechen müssen, weil es ansonsten ja überhaupt, wenn man nicht aus irgendeinem Grund Kontakt zu Ostdeutschland hat, und mir ist das, ich habe da mal drüber nachgedacht, dass es eigentlich völlig insane ist. Ich glaube, Luisa hat im Gespräch auch nochmal gemeint, wir hatten ja auch keinen Kontakt außer die Radtouren an die Ostsee. Ich war noch nicht mal im Ostseeurlaub in meiner Kindheit. Wir sind an die Nordsee gefahren. Ich habe bis auf so 3 Berlin-Besuche in meiner Jugend, habe ich das erste Mal diesen Kontakt gehabt, als ich bei meinem Bachelorstudium im Westen die erste Freundin aus Thüringen kennengelernt habe und die dann irgendwie halt mal Sachen erzählt hat, wo ich irgendwie so dachte, ach so, das ist gar nicht, also ich bin mit so einem diffusen, wir sind alle zusammengewachsen, da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Ich weiß auch nicht, ich habe ja auch viel Medien konsumiert schon so in dem Alter, ich weiß nicht, ich bin komplett um dieses Thema herumgekommen und bin dann nach Erfurt gezogen und habe dann so, also es ging auch relativ schnell, ich habe das auch, glaube ich, relativ schnell angenommen, dass ich plötzlich dachte, was sind denn das für blöde Sprüche, die Leute irgendwie machen? Und habe dann aber irgendwann mal gedacht, so, was war denn los? Dass wir hatten keinen Bezug zu Ostdeutschland als Urlaubsregion. Und dann denkst du natürlich, krass, und wir haben nicht mal, wenn das schon so weit aus unserer, also alles, was so weit aus deiner Realität, deiner täglichen ist, das sind dann ja Sachen, die dir in der Schule erzählt werden sollten, wenn du es schon nicht in deinem Alltag hast. Und aber das ist ja völlig irre, weil du hast das ja mit anderen Regionen, das ist ja seltener, würde ich sagen, der Fall, dass Süddeutsche irgendwie so sind, oh, ich war nie in Norddeutschland, weil zumindest wenn man jetzt aus einer Familie kommt, wo man die Möglichkeit hat, irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt generell irgendwie durch die Gegend reist, das ist schon, und wir sind wirklich so viel rumgekommen. Ja, und das ist schon, also das ist super krass, dass das auf der einen Seite die Menschen, die in Ostdeutschland leben, da ist es halt einfach, natürlich, in Westdeutschland beschäftigst du dich auch ständig mit Westdeutschland.
Total, ja.
Es ist nur auch, es wird nie so markiert. Nein. Das ist ein klassisches Thema, wie ob jetzt bei Weiß und Nicht-Weiß, ja, genau, oder bei Frau und Mann. Das Normale ist Westdeutschland, und wenn es um Ostdeutschland geht, dann muss das markiert werden. Und Westdeutschland wird eigentlich nie wirklich, außer wenn es gerade um Wessis und Ossis geht. Aber es wird auch viel mehr über Ossis gesprochen als über Wessis. Ja, also schon. Wo steht denn irgendwo, so ist er, der Wessi?
Da würden ja alle sagen, ja, das ist ja bescheuert. Es gibt ja Leute in Hamburg und welche im Ruhrgebiet und in Bayern, die sind ja ganz unterschiedlich.
Ja, so Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sind auch Welten.
Ja.
Und Sachsen und Sachsen-Anhalt und Brandenburg würden sich auch wehren gegen die.
Ja, und Leipzig und Dresden würden sich dagegen wehren, mit Chemnitz in den Topf geschmissen. Also, genau. So ist das halt, ja.
Genau.
Ja, aber ja, das ist mir auch eine Sache, die mir auch sehr aufgefallen ist dann, dass ich diese Dinge mit dieser Ostgeschichte, die sind schon präsent, zumindest in meinem Aufwachsen gewesen. Aber so richtig zum Ostdeutschen geworden bin ich halt dann erst, vor allem, als ich dann nach Leipzig gezogen bin und dann wirklich viel Kontakt mit Kommilitonen im Studium hatte, die nicht von da kamen. Und da war nie irgendwas Herablassendes in irgendeiner Form dabei. Aber es war immer wieder so ganz überrascht, wenn man mal so ein Wort wie die Treuhand oder sowas, so, was ist das?
Mhm.
Oder vielleicht mal so gehört, mal so historisch, aber jetzt nicht wirklich einordnen können. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht, dass es dann oft diese Leerstelle gibt und dass dann so zum ersten Mal diese Auseinandersetzung kommt, wenn man wirklich damit konfrontiert ist, wenn man vor Ort ist wahrscheinlich. Also das ist schon sehr interessant und das ist auch sehr spannend, weil ich diesen ähnlichen Effekt von entweder wir haben davon nie was gelernt, bis ich selbst mal da war, oder ich habe nicht gecheckt, dass ich Ostdeutscher bin, bis ich mit jemandem aus dem Westen rede. Immer, wenn ich mit Leuten über dieses Thema in irgendeiner Form rede, genau dieser Punkt irgendwann kommt, je nachdem, ob sie halt im Osten sozialisiert sind oder halt nicht. Und allein dadurch merkt man ja schon, dass es noch einen Unterschied macht.
Ja.
Egal, wie sehr man natürlich rechtlich alles gleich ist und so weiter, aber dass es eben faktisch immer noch ein Unterschied ist, den es gibt. Und ich würde, glaube ich, das gerade als guten Aufhänger nehmen. Ich wollte eigentlich auch über dieses Thema mit dem Narrativ vom rechten Osten gerne mal reden. Das ist sowas, ich glaube, es sind mittlerweile viele Leute sensibilisiert, zumindest so in Medien und so, dass man das nicht mehr einfach so pauschal runterhaut, aber das schwingt immer noch sehr mit in viel Berichterstattung, dass es irgendwie so, na, der Osten, und dann so geflüstert, na, ihr wisst ja, das sind die Nazis, und dass dann so darüber geredet wird. Ich habe dazu schon einige Male geschrieben, auch bei Volksverpetzer. Was ich dazu immer sehr spannend finde, ist, wenn man sich die Zahlen von der Leipziger Autoritarismusstudie anschaut, die wird alle 2 Jahre veröffentlicht, müsste eigentlich, wenn wenn nicht Kretschmali weggekürzt hat, müsste die dieses Jahr wiederkommen. Ich weiß aber gerade nicht ganz genau, ob die noch ihre Gelder haben. Die kommen alle 2 Jahre und die analysieren das ganz, ganz tiefgehend, wie Autoritarismus in der Gesellschaft verbreitet ist. Super interessant. Die bringen immer ganz tolle Bücher raus, wo man sich mal richtig tief einlesen kann. Was ich aber interessant finde, ist, dass sie manche dieser Sachen auch nach Ost und West getrennt abfragen. Und das ist ganz spannend. Zum Beispiel gibt es da eine Frage, es geht eben um Zustimmung zu einer Aussage und die Aussage ist, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Zeiten, seine guten Seiten, oh Gott, oh Gott. Und da gibt es unter den westdeutschen Befragten eine Zustimmung von fast 22% und von den ostdeutschen 10,6%. Also das ist mehr als doppelt so hoch die Zustimmung unter westdeutschen Befragten zu dieser Aussage, die ja ganz klar eine latent oder akut rechtsextreme Konnotation hat. Genau, dann eine Aussage, die ich auch noch habe, ist so eine sehr typische, so sozialdarwinistische, dieses eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Sehr offensichtlich völkische Aussage. Da gibt es im Westen 27,5% Zustimmung, im Osten 18%. Beides absurde Zahlen in meinem Kopf, dass ja so viele Menschen so einer Aussage zustimmen. Aber auch da zeigt sich wieder, dass dieses Grundgedankengut, da geht es ja noch nicht um eine Wahlentscheidung oder um irgendwas, da geht es ja nur erstmal um die grundlegende Einstellung. Diese rechtsextreme Einstellung im Westen auch sehr weit verbreitet sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, diese Zahlen sind natürlich cherry-picked. Es gibt auch andere Aussagen, da ist im Osten höher. Ich möchte damit nicht sagen, dass der Westen rechter ist oder irgendwas. Es geht mir einfach nur darum zu zeigen, dass man dieses Bild korrigieren muss, dass irgendwie Menschen, die in Ostdeutschland geboren sind, von Natur aus mehr autoritär sind oder von Natur aus mehr nach rechts rücken oder von Natur aus irgendwie Nazis geil finden. Sondern dass es eben da logischerweise, wie das immer mit sozialen Phänomenen ist, einfach mehr Komplexität dahinter steckt und ganz viele andere Aspekte hat.
Ich finde auch, gerade wenn man dann so ein bisschen die entsprechenden Diskussionen im Internet zum Beispiel verfolgt, es wird dann auch gerne immer so ein bisschen relativiert, so, aber ihr könnt doch jetzt nicht sagen, dass es im Osten kein Recht, also ihr könnt es doch nicht negieren, dass es ein Rechtsextremismusproblem im Osten gibt. Ja, aber wir wollen eigentlich in erster Linie so ein bisschen das korrigieren, darüber zu sprechen, dass es im Westen auch eines gibt. Weil dieses Zerrbild ist ja einfach, dass wir schon fast nicht nur bei Osten an Rechtsextremismus denken, sondern bei Rechtsextremismus in Deutschland auch direkt an Ostdeutschland denken und uns damit ja mindestens die Hälfte, in absoluten Zahlen weit mehr als die Hälfte des Problems irgendwie nicht angemessen widmen, wenn wir uns immer nur damit beschäftigen, oh Gott, wie mauern wir die Ossis am besten ein oder wie kriegen wir sie irgendwie davon weg, sondern dass man sich das Problem gesamtdeutsch anschauen muss.
Ja, und ich glaube, es gibt, dass dieser Eindruck so entsteht, dass es so zwei Phänomene gibt, die das in die Richtung drücken. Ich glaube, das erste Phänomen, da hattest du, glaube ich, auch noch einen Autoschnipsel zu vorbereiten, dann spielen wir den erstmal jetzt kurz ein, rede ich da weiter drüber.
Das hat Kaya gesagt, auch eben auf dieser Kundgebung.
Der Rechtsruck kommt überall an. Also ich komme ursprünglich aus Hessen. In der Stadt ist es dann konservativ und wenn man ein bisschen weiter raus aufs Land geht, ist es in den meisten Städten dann halt, ja, sieht es auch jetzt nicht rosiger aus als im Osten.
Genau, also dieses Thema, was sie so ein bisschen ja andeutet hier, ist, dass es quasi auch viel ein Stadt-Land-Unterschied einfach ist, wie stark sich so ein Rechtsruck zeigt. Und wenn man sich mal auf die Karte schaut, Ostdeutschland hat einfach nur wenige, sag ich mal so klassische, wachsende, pulsierende, urbane Ballungsräume. Ich meine, Erfurt natürlich, wo du warst, ist eine Ausnahme davon und Leipzig, meine Heimat, wo wir gerade wohnen, ist auch einer. Dann hast du bestimmt noch Dresden und Halle und so. Aber du hast einfach sehr viel weniger so urbane Räume, die so richtig großstädtisch sind, die von Studierenden geprägt sind, die von einem irgendwo dadurch automatisch immer so eine gewisse größere Offenheit oder eine größere Tendenz zum Progressiven und zum Liberalen haben. Und auch das ist ein Effekt, den es dann eben auch im Westen gibt, wie gerade schon angesprochen wurde. Keine Ahnung, auch in Hessen ist es halt so, dass einfach auf dem Land das deutlich weiter rechts ist. Und ich meine, klar, wenn du dann aber eben Regionen hast wie Hamburg, wie München, wie Frankfurt, wie das Ruhrgebiet, Köln oder was auch immer, wo du einfach große urbane Siedlungsräume hast, wo das einfach schon strukturell anders angelegt ist. Natürlich wirkt sich sowas auch dann aus dem Wahlergebnis auf, so dieses Verhältnis. Das wird ja immer, das sieht man ja auf so einer blauen Landkarte dann immer nicht, wie das Verhältnis jetzt von Stadt und Land ist. Ich meine, so ein bisschen sieht man das ja immer in Sachsen, wenn man sich anschaut, wie die einzelnen Wahlkreise gewählt haben, dass dann immer Leipzig so ein roter Fleck da drin ist und so. Aber das ist halt ein Thema, was zu selten mit aufgenommen wird. Ich meine, auch das relativiert das ja nicht, aber das ist wichtig, um das einzuordnen, das Ganze. Und das ist wichtig, wenn man schon so eine Ost-West-These aufmacht, muss man eben sowas auch im Blick haben, dass es einfach so strukturelle Unterschiede gibt. Und das andere Thema, was eigentlich noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, und worüber auch, was so ganz, das klingt so ganz banal und so ganz, das kann nicht so einfach sein, aber es ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, ist einfach das Thema Parteibindung. Man hat, das ist ja, kann man ja, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, in den westdeutschen und den sogenannten alten Bundesländern ist die Parteibindung immer noch stärker ausgeprägt. Und das hat auch einen ganz, ganz offensichtlichen Grund. Nämlich die Parteien, die alle existieren in Deutschland, abgesehen von der Linken und von der AfD, sind alles Westparteien. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie herablassen in irgendeiner Form. Es ist einfach so, diese Parteien sind in Westdeutschland nach dem Krieg gegründet worden, beziehungsweise die SPD gab es ja sogar davor schon, aber quasi alle dann nach dem Krieg neu gegründet wurden und haben sich dort jetzt seit Generationen ihre Milieus erarbeitet. Und wenn meine Oma die SPD wählt und wenn mein Vater die SPD wählt, dann gibt es eben zumindest eine gute Chance, dass ich dann eben auch die SPD wähle. Was jetzt auch gar nicht so sehr, weil ich mich jetzt mit allen Wahlprogrammen beschäftigt habe und dann zu dem Ergebnis analysiert bin, ja, die SPD macht das Beste für mich, das ist ja irgendwie immer für Ostdeutschland das Allheilmittel, dass man sagt, aber die AfD schadet euch doch. Aber diese Parteibindung, ne, mit dem, dass eben das über Generationen weitergetragen wird, das lässt auch im Westdeutschland stark nach. Das ist nicht mehr so stark geprägt, weil es eben auch viel mit klassischen Milieus, mit Arbeitermilieus, mit kirchlichen Milieus zusammenhängt. Aber das existiert da immer noch stärker. Und ich meine, ich kann das jetzt gar nicht genau erklären, aber es gibt es halt einfach nicht im Osten bei uns. Keine Ahnung, meine Oma und mein Vater, die konnten bis zur Wende so eine Bindung nicht aufbauen. Es gab nämlich genau eine Partei und die hast du einfach gewählt. Und nicht, weil du die gut oder schlecht fandest, sondern einfach so war. Und das war eben nur die SED. So, und diese gesellschaftlichen Ressentiments, das, was wir jetzt hatten mit den irgendwelchen Aussagen, rechtsextreme Aussagen, wie man das dann messen kann und autoritäre Grundhaltung, die existieren ja komplett unabhängig von Parteien, die existieren ja im Menschen erstmal drinne. Und wie die sich dann eben parteipolitisch ausprägen, das hängt natürlich sehr stark von der existierenden Parteilandschaft ab. Und wenn du dann eben eine Parteilandschaft mit CDU, CSU oder SPD hast und selbst wenn du dann ein Mensch bist, der solchen, so ein Ressentiment entwickelt, dann sagst du, na gut, aber ja, ich will ja eh immer alle CDU und die CDU, CSU, die waren ja auch rechts genug immer schon in der Bundesrepublik. Und selbst in der SPD hattest du dann viele von den Leuten, die halt die SPD aus so, klar, aus so Arbeitermilieu, aber wo dann auch viele dieser Ressentiments natürlich trotzdem existieren. Und diese Parteien haben das halt so ein bisschen abgefedert, diesen Effekt. Weil dann eben dann doch dieser, hier wird schon immer CSU gewählt, Effekt einfach stärker ist, als dann sich andere neue Parteien anzuschauen. Und ja, diese Parteibindung, die gibt es halt eben im Osten, kann es die so einfach faktisch nicht geben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also zum Beispiel, Sachsen war zum Beispiel vor dem Beginn der Hitler-Diktatur in der Weimarer Republik, war Sachsen eine der größten SPD-Hochburgen als hochindustrialisiertes Land mit ganz vielen Arbeitern. War eine ganz starke SPD-Hochburg. Und im Prinzip ist es jetzt nur dieser Bruch dazwischen gewesen, dass es jetzt nicht mehr so ist. Aber das ist nicht so, dass es einfach in der Natur der Sachsen liegt, dass sie keine linken Parteien wählen können. Das ist halt einfach, das hat mit diesen ganzen Entwicklungen zu tun, es hat mit zwei generationalen Brüchen, mit dem NS-Zeit und mit dem SED-Regime zu tun. Und die, ja, eben nach der Wende, das ist das, wie sich dann die Parteilandschaften auch aufgebaut haben, ist ja in Sachsen im Prinzip einfach so gewesen, ja, da war dann irgendwie der Kurt Biedenkopf da, unser Ministerpräsident, und der hat das irgendwie alles ganz gut hingekriegt. Und dann wählen wir halt den und die CDU. Mhm. Aber so entsteht ja keine langfristige Parteibindung natürlich. Und wenn dann eben eine Partei kommt, die so Ressentiments anspricht, die mit Ängsten ansprechen kann, ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass ich als individueller Wähler von der CDU zur AfD wechsle, einfach höher, als dass eine Wählerin, die vielleicht noch eine stärkere Parteibindung hat aus Familiengründen mit der SPD oder CDU, CSU.
Und ich finde, man kann diesen Punkt mit der Parteibindung auch noch so ein bisschen erweitern, weil es ist ja offensichtlich ein historischer Grund. Mhm. Das ist ja auch, abgesehen von diesen Bildern, die aufgebaut werden, das Einzige, was wirklich Ostdeutschland tatsächlich gemeinsam hat, ist halt diese Geschichte.
Genau.
Und dass es mal ein eigenes Land war. Da darf man, muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, nicht immer alles irgendwie damit erklären zu wollen, weil dann ist man halt auch immer irgendwie ganz schnell bei so komischen Aussagen, so, naja, die hatten ja immer Diktatur und jetzt wollen sie wieder eine, keine Ahnung. Und es ist ja dann doch, also ich glaube, dass die Geschichte schon, es gibt halt einfach noch sehr, sehr viele Menschen, die die DDR erlebt haben und das darf man immer nicht vergessen, dass das ein sehr, sehr nahes historisches Event alles erst ist, aber gleichzeitig ja, muss man mehr mit einbeziehen, wenn man erklären will, warum auch junge Generationen zum Beispiel sehr viel AfD wählen. Da, das hat dann wahrscheinlich viel mehr mit dieser gesellschaftlichen Konstruktion von Ostdeutschland zu tun. Worauf ich eigentlich hinaus will, also über die Sache mit der Parteibindung hinaus hat die Geschichte von Ostdeutschland sicherlich auf diese ganzen Dynamiken auch noch Einfluss. Und das hat die Dame, die wir vorhin schon gehört haben aus Thüringen, die auch da am Guter Platz war, die hat das auch eigentlich sehr schön zusammengefasst.
Das hat sicherlich mit der politischen Entwicklung nach der Wende viel zu tun. Das heißt, es ist hier offensichtlicher, dass die tatsächlich, dass es Menschen gibt, die so frustriert sind, so dauerfrustriert sind, dass sie deutlich sichtbarer werden und auch für diese Narrative tatsächlich sich verfangen lassen. Gleichzeitig ist mein Eindruck, dass das gesamtgesellschaftlich,
also auch in Deutschland ein Thema ist, nur dass wir unterschiedliche Ausformungen davon haben. Also wir haben in Bayern eine CSU, die genau die gleichen Narrative mehr oder minder vertritt. Insofern ist die AfD ein Ausdruck davon, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und im Osten sicherlich gibt es viele Menschen, die eben nach der Wende tatsächlich in hoher Frustration verblieben sind. Aber die Strukturen, die beobachten wir seit 1949 ja weiterhin in diesem gesamten Land.
Ich finde, sie fasst total viel, was wir ja auch schon gesagt haben, sehr gut zusammen.
Ja.
Dass das die zugrunde liegenden Narrative, auf die rechte bis rechtsextreme Parteien irgendwie einspielen, dass die in ganz Deutschland verbreitet sind und je nachdem die einen mehr in Ost, die anderen mehr in Westdeutschland.
Ja.
Und dass das halt dann ja aus verschiedensten historischen und aktuellen Gründen dann halt in den einen Bundesländern noch eine andere Partei die Leute da abholt. Und die CSU hat natürlich auch eine krasse Tradition irgendwie in Bayern, da musst du schon echt ackern, damit du da irgendwie mit einer anderen rechten Partei dagegen ankommst. Und genau, wie du meintest, dass wenn es so eine Wand dann irgendwie nicht gibt, so eine sehr traditionsreiche Partei, die das alles abfängt. Und gerade wenn man eben sagt, gut, die Linke ist auch sehr stark in Ostdeutschland, aber die fängt halt diese, da kommst du halt, wenn du mit diesen Narrativen nicht so besonders weit.
Ja.
Und so diesen fehlenden Einbezug der Ostdeutschen nach der Wende, das hat auch noch eine Demonstrantin angesprochen, da können wir, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Das war Luisa.
Ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, dass das Problem aus dem Osten kommt, weil sich dann Leute im Osten so hintergangen fühlen und ihnen irgendwas aufgesetzt wird, was gar nicht stimmt womöglich. Und natürlich gibt es Leute im Osten, die AfD wählen, es gibt aber auch Leute im Westen, die AfD wählen. Und wie auch gerade schon gesagt wurde, also da stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, Leute wurden nicht genug unterstützt. Und jetzt kommt da die AfD mit irgendwelchen populistischen Aussagen und holt halt Leute ab, die sich alleingelassen fühlen. Ich glaube, das ist vielleicht ein großes Problem in ostdeutschen Bundesländern, dass sich besonders viele Leute alleingelassen fühlen vom deutschen Staat und vom Kapitalismus, der ihnen einfach aufgedrückt wurde.
Ja, also auch das auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Aspekt. Und ich meine deswegen, das müssen wir jetzt gar nicht nochmal unbedingt aufreißen, das Thema, aber diese ganze Geschichte mit der Wende und mit der Nachwendezeit, über die ja sehr, also entweder sehr einfach so drüber gebügelt ist, so ist halt jetzt Geschichte, ist vorbei, oder zum Teil sogar noch so ein gewisser Dankbarkeitsanspruch dann manchmal existiert, was da hier kaputt gemacht worden ist und was da an auch an Mitbestimmung nicht zugelassen wurde. Weil ich meine, klar, das wird, sage ich mal, von der gesamtdeutschen Geschichtsschreibung wird das dann immer so gesehen als so das große Event, was endlich Deutschland wieder vereint hat. Endlich können wir wieder stolz sein auf Deutschland und sowas. Und auch das nicht falsch verstehen. Ich bin enorm dankbar, dass ich nicht in diesem System in der DDR aufgewachsen bin. Ich bin sehr froh darüber, dass es so ist, dass ich in einer liberalen Demokratie lebe. Und ich bin auch sehr dankbar den Menschen, die dafür schon auch einiges riskiert haben, durchaus, dass es so ist. Aber wenn man das eben immer als nur die große Erfolgsgeschichte bezeichnet, dann hat das emotional den Effekt, dass es viele Menschen, für die das individuell gerade Anfang der 90er Jahre nicht gerade eine Erfolgsgeschichte, eine persönliche war. Und natürlich, das hat alles immer im Kontext zu sehen, aber wenn du erstmal einfach deinen Job verlierst, wenn dein Unternehmen, wo du gearbeitet hast, plötzlich irgendeinem Typen aus München gehört, der das verscherbelt, dann ist das erstmal nicht so eine positive Emotion. Nee. Das ist halt nicht vergleichbar wie mit, als Westdeutschland quasi dann die Demokratie aufgebaut hat, wo Wirtschaftswachstum war, wo absoluter Boom war, wo produziert wurde und die Bruttoinlandsprodukt steigt und sowas. Das ist einfach emotional eine andere Sache. Und das ist alles, es geht nicht darum, rechtsextreme Einstellungen damit zu, oder auch nur dieses ständige Gejammere, was mir auch so auf den Sack geht, zu entschuldigen in irgendeiner Form. Aber es ist ein wichtiger Erklärungsansatz. Wenn man das komplett ignoriert, kann man das Problem, glaube ich, nicht vollständig verstehen und nicht sinnvoll beheben einfach.
Ja, und dass das eben in dem allgemeinen Narrativ so gar keinen Platz gefunden hat. Das ist eben immer die Erfolgsgeschichte und endlich gehört Deutschland wieder zusammen und dann ist alles gut geworden, so wie wir es gemacht haben. Und das ist nicht, also es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Ort in der gesellschaftlichen Debatte, darüber zu reden, was vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist, was man hätte anders machen können. Und ob man da jetzt sagt, streiten sich Historiker ja auch drüber, ob es überhaupt anders gegangen wäre oder so. Aber wenigstens anzuerkennen, dass das nicht für alle Menschen optimal war. Und ich glaube, da fühlen sich sehr viele Menschen gar nicht gesehen, ja, mit dem, was sie erlebt haben.
Total. Viele Menschen, auch viele Menschen, die ich kenne, die bei Weitem, die niemals AfD wählen würden, die dankbar für die Demokratie sind, die komplett überzeugte Demokratinnen sind und die zu 100% das unterstützen, dass Deutschland jetzt ein demokratischer, wiedervereinter Staat ist, aber die eben trotzdem auch gerne irgendwo ihre Lebensrealität nicht immer so abgebügelt sehen würden, die gerne das sehen würden, dass einfach mal jemand, dass das einfach mal akzeptiert wird. Das war auch einfach scheiße für die Person eine Zeit. Und natürlich, es hat sich seitdem bergauf entwickelt, es hat sich die Wirtschaftsleistung von Ostdeutschland hat sich massiv entwickelt, sind aktuell wächst sogar die ostdeutsche Wirtschaft stärker, zum Beispiel TSMC baut gerade eine riesige Halbleiterfabrik in Dresden und hat jetzt gerade fertig gebaut. Das sind ja übelste Zukunftstechnologien, die da sind. Und es wird schon alles besser. Und ich glaube, das erkennen viele Leute schon auch an. Aber dass so dieses, erstmal dieser Schmerz, den sie erlebt haben, und dieser Umbruch, dass der so oft einfach so abgebügelt wird, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern von dieser Verletzung, auf der eben dann auch das sogenannte Jammern oder wie auch immer man es nennen möchte, basiert. Der eben kommt eben aus so einer emotionalen Schicht, vielleicht auch gar nicht nur rein aus einer rationalen Perspektive. Okay, ich würde jetzt mal einen kleinen Cut nochmal machen. Wenn wir jetzt über diese ganzen Sachen reden und versuchen, Narrative über den Osten, über den rechten Osten zu relativieren, geht es uns ganz explizit nicht darum, den Eindruck zu erzeugen, dass dieses Problem nicht existiert oder dass dieses Problem klein wäre. Das Problem ist riesig groß. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin damit aufgewachsen. Das Problem ist auch größer als nur die AfD. Das Problem ist schon immer da gewesen, würde ich behaupten. Fakt ist aber jetzt akut, in wenigen Wochen wird in Sachsen-Anhalt der Landtag gewählt. Die AfD wird sehr sicher zur stärksten Kraft werden. Die Frage, wie stark sie wirklich wird, die ist noch ein bisschen unklarer. Aber wenn man jetzt im Kopf dann direkt weiterdenkt, auch na, stärkste Macht und an die Regierung kommen, was ja so ein bisschen narrativ ist, was so ein bisschen durchgesickert ist, von wegen, was die AfD dann machen wird, wenn sie in die Regierung kommt, müssen wir auch an der Stelle mal nochmal ganz kurz einhaken und vielleicht jetzt ein kleines bisschen sogar weg von dem Ost-West-Thema und ein bisschen mehr über Medien und Medienkritik reden.
Immer gerne.
Ja, denn dieses Narrativ der Alleinregierung, mit dem habe ich ein ganz großes Problem. Denn man muss ja sagen, ich meine, ich verstehe das, woher das kommt, das Thema. Journalisten wollen gerne darüber reden, was passieren könnte, was in Zukunft in der Politik abgeht und so weiter. Und klar, wenn eine Partei eine Wahl gewinnt, dann ist es relevant, darüber zu reden, weil wird diese Partei ihre Inhalte danach umsetzen können. Das ist wichtig für die Leute, darauf vorbereitet zu sein. Was aber vergessen wird, die AfD macht Wahlkampf nicht wie andere Parteien. Eine demokratische Partei, bei der funktioniert Wahlkampf und das Thema Wahlsieg oder Regierungsantritt funktioniert so, dass sie sagen, wir wollen regieren, damit wir das und das und das machen können. Das mit der Rente und das mit Klima und was weiß ich. Das ist also so eine Wahl und dann die Regierungsübernahme danach, das ist für diese Parteien ein Mittel zum Zweck, um ihre Politik umzusetzen. Und für die AfD ist es das natürlich auch, aber für die AfD hat das auch noch einen anderen Zweck, denn für die ist allein dieses Narrativ, wir sind jetzt an der Macht, wir sind jetzt die, die regieren, die ganzen anderen sind alle abgewählt, wir sind die, die an der Macht sind, das ist Teil ihres Wahlkampfs. Natürlich haben die ihre ganzen inhaltlichen Themen, die ihr alle in Volksverpetzer-Broschüren wunderbar aufgearbeitet, euch anschauen könnt. Aber dann darf dabei nicht vergessen, dass die AfD eben anders funktioniert. Und das ist sehr typisch für Rechtsextreme und für faschistische Bewegungen, dass der Sieg ist unabwendbar, dass es Teil ihrer Erzählung, Teil ihres Mythos ist. Das ist dieser zentrale Inhalt von Macht, von Hierarchie, von auch dieser patriarchalen Idee von da steht einer und der macht mal jetzt und der greift mal richtig durch. Diese ganzen Sachen, die ja noch eigentlich noch einen Schritt vor der eigentlichen politischen Aushandlungen, der vor irgendwelchen Ausschüssen oder was weiß ich nicht passiert. Dieser Schritt ist ganz zentral für das Machtkonzept der AfD und für das Machtkonzept von rechtsextremen Parteien. Und diesen Zusammenhang, ich finde, das ist ganz fundamental, dass man das zumindest mal gecheckt hat, weil sobald man eine Schlagzeile schreibt, in der steht, was die AfD an der Alleinregierung machen würde oder AfD-Alleinregierung rückt näher oder sowas, sagt man nicht einfach nur eine Entwicklung, die vielleicht das Umfragen vielleicht bestätigen lässt, vielleicht auch nicht, sondern man macht damit aktiv Wahlkampf für die AfD. Man bespielt damit ein Thema der AfD und zwar auf eine Art und Weise, wie das die AfD für sich möchte. Und ich verstehe, dass das nicht ganz einfach ist, damit umzugehen, dass es schwierig ist, darüber zu diskutieren, nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu schreiben oder auch zu Veranstaltungen zu machen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es viele Journalistinnen und Journalisten sich da auch manchmal ein kleines bisschen einfach machen. Weil natürlich ist es eine geile Schlagzeile, das zu schreiben. Sigmund, der gefährlichste Mann Deutschland, bald an der Alleinregierung. Das ist eine geile Schlagzeile, das klickt dich tot. Da kriegst du so viele Klicks und Likes, dass du sogar fast wieder daran glaubst, dass der Printjournalismus überleben könnte. Aber de facto ist es halt einfach, machst du dich damit mehr noch zum Teil des AfD-Wahlkampfs, und das ist doch wichtig zu verstehen, als du dich mit einer ähnlichen Schlagzeile keine Ahnung, wenn die SPD eine Alleinregierung im Saarland ankriegen, das ist eine andere Sache, das ist eine andere Frage, weil die SPD eben nicht nach diesen faschistischen Logiken von Macht, von Law and Order, von Hierarchie, von patriarchalen Hierarchien durchsetzt. Und ich glaube, das scheint viel zu wenig bewusst zu sein, oder vielleicht wird es in Redaktionen manchmal auch weggewischt, dieses Thema, weil man sagt, ja, aber es klickt.
Ja.
Das,
Und ich meine, also mit sowas wie so gefährlich ist dieser Plan von Siegmund, arbeiten wir ja auch, weil es ja auch die Wahrheit ist.
Genau.
Aber es ist eben immer ein bisschen auch die Frage mit einmal die Masse, wie man diese Narrative verbreitet, und dann eben, also bei diesem, du hast ja auch auf dieses Spiegel-Cover angespielt, und da ist ja sogar das Ding, dass er jetzt damit rumläuft und sich und das signiert.
Was
man nicht mit unseren Artikeln machen kann.
Was man mit unseren Artikeln nicht machen kann, weil wir uns Printausgaben nicht leisten können. Aber, was auch niemanden überrascht eigentlich, glaube ich. Also Leute, die sich mit politischer Kommunikation beschäftigen oder mit der Sprache vom Faschismus, die wird das nicht überraschen, dass so eine Aussage wie, er ist der Gefährlichste, das ist nicht so, nein, die Medien haben gesagt, ich bin gefährlich, jetzt wird mich ja keiner mehr. Nein, das finden die geil.
Ja.
Das finden die richtig nice. Damit können sie sich nämlich hinstellen und sagen, ja, schaut mal, die haben richtig Angst vor uns, wählt uns.
Und ich glaube, ein großer Teil der Kritik war auch, dass viele Leute vermisst haben, dass wenigstens davor oder danach es ein Spiegelcover gibt mit so widersetzt sich Sachsen-Anhalt. Diese Initiative ist die gefährlichste Initiative für
die AfD.
Ja, genau, für die AfD.
Sie ist die gefährlichste Frau für den Faschismus.
Ja, sowas. Und das fehlt halt. Und dann ist im Zweifelsfall auch nicht der eine Artikel mit so einer Überschrift das Problem, sondern dass es nur diese Artikel gibt und dass es das Gegennarrativ überhaupt nicht stattfindet und dass meistens beim Gegennarrativ auch viel mehr Sorge besteht in Redaktionen, dass das ja jetzt, da beeinflussen wir aber irgendwie, da sind wir jetzt parteiisch.
Da sind wir links irgendwie, ja.
Aber keiner fragt sich irgendwie, ist das nicht sehr rechts, was wir hier gerade machen?
Ja, oder also ich denke, es wird schon Leute geben, die sich das fragen, aber irgendwie scheint dann am Ende bei der Entscheidung diese Sorge nicht so relevant zu sein wie eben andere Sorgen. Oder ich denke, ein Punkt ist halt immer Klickzahl, Auflagen und sowas. Ja. Ich glaube, der andere Punkt ist auch, was du so ein bisschen meintest mit dem, dass einfach Redaktion so ein bisschen, dass, glaube ich, die AfD sehr gut darin war, den Redaktionen einzureden, ihr seid alle viel zu links und die jetzt versuchen, das zu korrigieren und deswegen so weit nach rechts abrücken und glauben, dass sie damit ja was richtig Differenziertes, Kritisches machen, obwohl sie einfach nur Wahlkampf für eine rechtsextreme Partei machen.
Weil es ist halt wirklich, es wird dann, wenn man von Klicks spricht, ist halt, wir haben mit die AfD verliert alle Wahlen im Osten und keiner bekommt es mit, 42.000 Klicks gemacht, was in dem
was
Monat
für uns viel ist.
Ja, was in dem Monat unser bestlaufendster Artikel war. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass auch bei anderen Medien so eine Fokussierung auf einem Gegennarrativ sehr gut klicken würde.
Oder auch klickt, manche machen das ja auch, also die Taz schreibt auch immer da Artikel darüber und sowas.
Und es funktioniert auch in der Realität. Ja. Und da, glaube ich, ist dann wirklich eben, was du gemeint hast, dass es da so eine komische Überkorrektur gibt, dass man das Gefühl hat, dass das parteiischer ist als das, was, wenn sie es in die rechte Richtung machen.
Ja. Und ich würde noch eine Sache, wir sind jetzt schon relativ weit drin in der Folge, aber eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, die wollte ich gerne mir noch ein bisschen von der Seele reden. Du hattest das vorhin ja angesprochen. Mit diesem, oder ja, generell dieses ganze Thema mit auch irgendwie schlechte Nachrichten zu verbreiten, dass es einfach besser funktioniert als gute Nachrichten. Und ich glaube, da muss ich ein bisschen auch in unsere eigene Bubble ein bisschen reinschauen. Auch selbst in Leute, die sich für, oder die sehr links sind und die sehr gegen die AfD so 100% sind. Aber wo man dann auch immer öfter jetzt liest, so Sachen wie, sie werden auch eh reagieren. Hier dieser Artikel mit dem, wie oft die AfD verliert, was du vorhin meintest. Da haben wir ganz oft die Reaktion drauf bekommen, das ist ja naiv, sowas zu schreiben. Wie könnt ihr denn so dumm sein, das zu glauben? Das ist doch immer noch viel zu viel, was die AfD hat. Und ich glaube, dieser Zynismus, ich check das ein bisschen. Mhm. Ich checke das, dass es sich manchmal irgendwie auf eine eklige Art gut anfühlt, zu sagen, ist doch eh alles verloren, ist doch eh alles scheiße, ich will nicht mehr optimistisch sein müssen, ich will einfach, das geht doch alles vor die Hunde. Und dass so ein bisschen dass manche Leute so ein bisschen Lust daran haben, so den Weltuntergang vorherzusagen, so ein bisschen diese Cassandra-Syndrom so ein bisschen. Und dieser Zynismus, das ist fast, ich check, dass das manchmal auch fast wie eine Droge ist. Man will wenigstens darüber noch die Kontrolle haben. Man will wenigstens noch sagen können, ja, es wird zwar verloren, aber ich habe es euch wenigstens gesagt. Ich habe es euch ja vorher schon gesagt. Also habe ich wenigstens irgendwas in der Hand, was ich selbst kontrollieren kann, auch wenn hier die blaue Welle mich überrollt. Ich checke das komplett. Ich verstehe das emotional und ich judge niemanden, der das einfach hin und wieder auch mal macht. Aber bedenkt bitte immer daran, bei solchen Sachen, faktisch geht's nicht anders, als dass Leute weitermachen müssen. Faktisch wird's nicht anders gehen, als dass Leute weiter Widerstand leisten. Für diese Menschen ist es absolutes Gift, sowas ständig zu lesen. Für einen Menschen, der sich in Stendal in Sachsen-Anhalt mit voller Wucht gegen die AfD stellt, ist es Gift, wenn dann irgendjemand da dem schreibt, ja, naja, ist doch eigentlich ihr habt doch 40% AfD, ihr seid doch eh am Arsch, seid doch eh verloren. Ja. Und das ist ein Mensch, der sich, keine Ahnung, jeden Tag da aufsteht und versucht irgendwie so sein kleines bisschen, seinen kleinen Safe Space irgendwie am Leben zu halten oder wie auch immer.
Und das ist ein Mensch, der da Kinder hat, der weiß, was passiert, wenn das wirklich passiert, und dem dann einfach zu sagen, naja, finde dich doch damit ab, dass dein Kind mit Behinderung nicht mehr in einer Inklusionsklasse sein darf, ist so zynisch und also, oder dieses zieht doch alle weg, es können nicht alle Menschen einfach ihre Heimat verlassen und wollen das auch nicht. Ja. Und ich glaube auch, das denkt auch nicht weit genug, weil das, da wird in diesem Denken von, das wird eh passieren, das endet ja auch bei der AfD-Regierung. Aber wenn das passiert, dann ist ja nicht einfach Weltuntergang und dann ist das Ende der Geschichte erreicht, sondern dann würde es ja erst so richtig losgehen mit dem Widerstand. Und da wird auch irgendwie vergessen, dass das alles so ein Kontinuum ist und man immer dabei bleiben muss, an diesen Widerstand zu glauben, weil sonst kann man es ja gleich komplett sein lassen.
Ja, ich glaube, das ist für manche Menschen auch so ein bisschen ein Ding, dass sie, dass so politischer Aktivismus und dagegen sein, dass es immer so in so, ja, das macht ja richtig Spaß, wenn man in Hamburg mit 250.000 Leuten gegen die AfD, und das ist richtig, das fühlt sich richtig gut an und so. Und das, dieser Widerstand, den Leute in Sachsen-Anhalt, wenn es so passieren würde, was ich, wie gesagt, auch, ich bin mir da wirklich nicht so sicher, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, weil bei der letzten Landtagswahl haben die Umfragen die AfD auch massiv überschätzt. Ich weiß nicht, ich will damit nicht sagen, dass es wieder so passieren wird, aber darüber wird gar nicht diskutiert, dass damals, ich glaube, Insa hatte die AfD 7 Prozentpunkte zu hoch oder sowas, also komplette Überschätzung der Partei. Und B, selbst in den Umfragen, die es aktuell gibt, hat die AfD nicht wirklich eine absolute Mehrheit. So. Also das ist bei weitem nicht so wahrscheinlich, wie sich das viele Leute denken. Aber selbst wenn es jetzt passieren würde, worst case, dann wird viel dieser Widerstand wird nicht so spektakulär sein. Das wird nicht sein, dass Leute dann da alles blockieren und die Bahnstrecken hochjagen und den Faschisten hinterher. Das wird ganz viel richtig trockene Organisationsarbeit sein. Das wird ganz viel Durchhalten sein. Das wird ganz viel sein, dass Leute sich versuchen, das aufrechtzuhalten, was sie haben, dass sie versuchen, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben, mit denen sie Kontakt haben können. Das wird ganz viel so Unsichtbares, was nicht geil klickt auf Instagram, was nicht irgendwie eine tolle Tagesschau-Schlagzeile ist. Es ist einfach nur Durchhalten ist, was Aushalten ist. Und das macht nicht so viel Spaß. Mir macht das auch mehr Spaß, auf eine fette Demo mit 60.000 Leuten hier in Leipzig zu gehen, als irgendwie mit einem Verein in einer Kleinstadt in Ostsachsen zu reden. Aber das ist halt die Arbeit, die langfristig diese Zivilgesellschaft am Leben hält. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, das nicht zu vergessen und das eben auch nicht zu vergessen, wenn man irgendwie seinen noch so edgy, corny Take da auf Social Media raushaut dazu, dass er jetzt endgültig klar ist, dass die AfD Sachsen-Anhalt regieren wird und das alles. Na, das ist eine Sache, das aus einer Altbauwohnung in Hamburg ins Internet zu schreiben, das ist eine andere Sache, so zu leben.
Und
das.
Und ich glaube, es hilft schon, wenn man sich wirklich, wenn man das schreibt, mal so vorstellt, wem man das gerade eigentlich ins Gesicht sagt. Wer das lesen könnte und wie das bei dem zu Hause gerade aussieht.
Ja.
Und sich einfach zu vorstellen, das ist ja so ein generelles Social-Media-Problem, würde ich das jemandem, der in Sachsen-Anhalt lebt, ins Gesicht sagen?
Ja.
Und wie würde ich mich damit fühlen? So.
Ja. Und ein Argument noch, was dann immer ganz oft kommt, ist, naja, aber wir müssen ja darüber reden, die Leute müssen sich ja darauf vorbereiten. Aber,
tun sie.
Aber ganz ehrlich, wer jetzt gerade in Sachsen-Anhalt als politisch bewusster Mensch lebt, der wird nicht auf einmal sagen, oh, wo kommen denn die ganzen Rechten auf einmal her? Hätte mir nur mal Thomas123 aus Hamburg das auf Instagram geschrieben. Sondern den Menschen ist das ja völlig klar, die bereiten sich darauf vor, die denken alle darüber nach. Ich kenne viele Menschen in Sachsen-Anhalt und da ist bei allen gerade einmal das Thema, wie machen wir politisch weiter, was ist der Aktivismus? Und bei vielen ist auch das zweite Thema einfach, wo ziehe ich hin? So ganz ehrlich, darüber denken die ja nach. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie Menschen, das ist auch immer so ein bisschen paternalistisch, so dieses, so, ach ihr kleinen Dummerchen, ihr wisst doch noch gar nicht, wie das ist mit dem Rechtsextremismus.
Wir müssen euch helfen.
Wir müssen euch helfen, so West Saviorism. Ja, aber ja, das ist vielleicht ein ganz guter Abschlussappell für den ganzen Teil auch nochmal. Denkt einfach ganz kurz davor nach, wo irgendwas ins Internet klatscht. Das ist immer eine ganz gute Sache.
Stellt euch mal ganz kurz die Person vor, die das lesen könnte.
Und jetzt werden sich ganz viele Leute natürlich fragen, aber was machen wir denn dann? Was kann ich denn machen als Mensch, der vielleicht nicht in Sachsen-Anhalt vor Ort ist? Also erstmal eine Empfehlung auf jeden Fall, die wir euch geben können, ist, wir haben eine Orga-Karte wieder rausgekramt. Wir hatten das ja schon mal vor 2 Jahren gemacht. Ich will jetzt nichts falsch sagen, du hast die gemacht, oder?
Ja.
Ja, Leonie hat die gemacht.
Es sind jetzt über 400 in ganz Ostdeutschland.
Boah, okay, krass. Dann stell du dir ganz kurz noch vor, was das ist und was man damit machen kann.
Im Prinzip sind das Karten. Die gibt es für alle ostdeutschen Bundesländer. Jetzt ist natürlich Sachsen-Anhalt dann besonders im Fokus. Und da könnt ihr nach Landkreisen geordnet gucken, was für Orgas gibt. Die haben wir in mühsamer Handarbeit tatsächlich. Also ihr habt natürlich schon wahnsinnig viel vorgearbeitet. Ich habe dann einfach, aber tatsächlich auch jede einzelne nochmal angeklickt, geguckt, habe rausgeschmissen, was nicht mehr aktiv aussieht.
Das ist nicht wenig Arbeit.
Neue reingenommen und so. Ich glaube, das ist super cool. Ihr könnt, wenn ihr selber zum Beispiel in Sachsen-Anhalt lebt, könnt ihr natürlich in eurem Landkreis nochmal gucken, ob es noch irgendwie eine Orga gibt, die ihr noch nicht kanntet. Und ansonsten folgt den Leuten auf Instagram, schaut euch an, was die machen. Ich glaube, das hilft auch gut gegen diesen Zynismus, wenn man sich da einfach mal irgendwie 5 Instagram-Kanäle raussucht. Selbst wenn man niemanden kennt in Sachsen-Anhalt und das Gefühl hat, ich kann ja nicht so viel machen, dann kann man sich immer mal anschauen, kann den Like da lassen.
Und dann wird dein Feed auch ein bisschen
bunter.
Ein bisschen bunter, ein bisschen positiver auch irgendwie so. Ja.
Genau. Ja, das war es eigentlich zu den Karten.
Na gut, dann haben wir, ich glaube, einen letzten Audioschnipsel hast du noch als Wort zum Mittwoch.
Genau. Zum Thema, was können wir denn jetzt machen, hat Jutti auch nochmal was zu sagen gehabt. Und Jutti ist ein bisschen mein Spirit Animal geworden.
Shoutout an Jutti.
Ich glaube, sich auf jeden Fall nicht spalten lassen, wie es teilweise getan wird, also mit so Girre-Wessis oder Girre-Ossis. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwie zusammenschauen, was wir tun können, was irgendwie als große Aufgabe vor uns steht und wie wir einfach gemeinsam gegen rechte Strukturen aktiv werden können.
Ich sag trotzdem Girre-Wessis manchmal. Das muss einfach sein.
Absolut okay.
Okay, danke dir, Leonie, dass du dir diesen ganzen Aufwand gemacht hast und in Erfurt mit den Leuten gesprochen hast.
Richtig Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber du warst ja auch ganz schön müde den ganzen Tag.
Ja, also es war ein langer Tag, aber also es war wirklich toll. Ich habe auch einfach so viele Leute getroffen, die, wenn ich gesagt habe, dass ich von Volkspetzer komme, die so ein großes Grinsen auf dem Gesicht hatten. Und dann, ich habe das halt gemacht. Es gab schon so die Idee, dass wir das für einen Podcast irgendwie benutzen. Dann war ich danach so, die Leute haben alle Argumente genannt, die wir irgendwie, es hat sich völlig natürlich ergeben, dass dass da so viele tolle Aspekte dabei waren. Danke an euch alle, ihr seid super.
Ja, danke dir und natürlich auch danke an alle, die gerade nicht auf der Demo zu hören waren, aber die einfach diesen Podcast gehört haben. Vielen Dank, dass ihr euch unsere mittlerweile schon 26. Folge angehört habt. Das ist verrückt, dass man jetzt so viele Silben schon sagen muss. Wir waren Frederik Malon und Leonie Wiegel. Wir hoffen, es hat euch ganz genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich hoffe, ihr habt auch gut durchgehalten, die Stunde hier. Folgt uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr sie habt, also von Instagram, Facebook, über TikTok bis hin zu LinkedIn und natürlich auch auf YouTube. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Wer keinen Bock auf Social-Media-Konzerne hat, sehr verständlich. Wir haben auch die Volksverpetzer-App im Play Store und im App Store. Da findet ihr unseren gesamten Content gebündelt, einschließlich einer Faktencheck-Datenbank mit jetzt noch aktualisierter Suche. Wir haben da eine Fake-Meldestelle eingerichtet und vieles mehr. Alles sehr nice. Ein bisschen nehmt ihr damit auch den Datenkraken ihre Reichweite weg. Also, wenn ihr darauf Bock habt, holt euch gerne die Volksverpetzer-App. Alle Links zu den Artikeln, zu Quellen, die wir in der Folge angesprochen haben, das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung. Der Song, den ihr am Anfang gehört habt und den ihr jetzt gleich nochmal hört, ist Vancouver von Deadline 54 und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Haltet durch, bleibt zuversichtlich, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Volksverpetzer. Der Podcast.